ARD.
SWR Kultur. Forum.
Unser Thema heute: rechtsfreundlich, bitte. War das Kabarett mal links? Dazu lädt sie Michael Köhler ein Mikrofon. Ist Lisa Eckert eigentlich, die Kabarettistin aus der Steiermark, antisemitisch? Und Dieter Nuhr vielleicht ein Klimaleugner? Und Helmut Schleich, der bayerische Kabarettist, sogar ein Rassist, weil sie anstößige Texte in ihren Programmen haben, sich das Gesicht schwarz anmalen? Oder muss Kabarett genau das tun, wehtun, politisch unkorrekt sein? Ist die Zeit des sozialdemokratischen Nachkriegskabaretts lange vorbei und rechts vielleicht das neue Links im Kabarett? Wie reaktionär ist der deutsche Humor streckenweise? Was darf auf der Bühne gesagt werden? Was will das Publikum vielleicht inzwischen sogar hören? Darüber wollen wir sprechen und tun das gemeinsam mit Anka Zink. Sie ist Regisseurin, Autorin, Kabarettistin und, wenn ich es richtig weiß, Mitgründerin auch der Springmaus, einer Kabarett- und Kleinkunstbühne in Bonn in den 80er Jahren. Bei uns ist auch Jürgen Becker, er ist Kabarettist und Autor. Er hat 1983 die Kölner Stunksitzung mitgegründet. Seit 1992, ich glaube bis 2020, die Mitternachtsspitzen moderiert. Und seit 1990, also über drei Jahrzehnte, macht er in WDR 2 die Frühstückspause mit dem Kollegen Jünemann zusammen. Jeden Freitag so 2,5 bis 3 Minuten zum aktuellen Zeitgeschehen. Und bei uns ist auch der Benjamin Eisenberg aus Bottrop. Er ist Kabarettist im Ruhrgebiet, wo man gerne zupackend redet und denkt. Anka Zink, aus Ihrem Programm habe ich mal gelernt, dumme Gans darf man heute nicht mehr sagen. Erstens ist es beleidigend, wenn man es einer Frau sagt, und zweitens ist es auch für die Gänse beleidigend. Man muss heute, glaube ich, Federfee mit Handicap sagen. So ist es in Ihrem Programm, richtig?
Ja, das war ein Angebot. Ja? Oder überhaupt, schöne Beleidigungen sind ja ein großes Thema. Also gut, dass Sie da sind und nicht hier, ist zum Beispiel ein sehr schönes Ausschlusskriterium. Ja.
Stimmt denn die Vermutung meines Titels? Denn da verbergen sich ja im Grunde zwei Annahmen. Und die erste Annahme ist, es gibt sowas wie ein rechtes Kabarett. Und die zweite Annahme, das Kabarett war bisher immer links, Jürgen Becker. Würden Sie mit der Annahme mitgehen oder ist die schon kappes?
Nein, also das war nicht bisher so, aber ursprünglich so. Das kann man schon sagen. Also das Nachkriegskabarett in Deutschland war geprägt erst von Werner Fink, noch während des Nationalsozialismus. Dann, der ist ja da in die Lehre gegangen. Dieter Hildebrandt hat sich eindeutig bei Werner Fink orientiert. Das merkt man auch methodisch. Und das war immer links, auch Scheibenwischer, die Sendungen und so weiter. Und rechtes Humor, also rechter Humor war eher vertreten durch unpolitische Dinge, wie Heinz Erhardt zum Beispiel, der ein grandioser Komödiant war, fand ich also fantastisch, aber in schrecklich dummen Filmen wirklich Klischees bedient hat ohne Ende. Und das hat sich so aufgesplittet. Man kann sagen, das politische Kabarett war eher links und der Humor im konservativen Bereich, wo auch Unionswähler sich wohlfühlen konnten, war eher unpolitisch und ja, komödiantisch. Und das ging dann weiter, fand ich, als ich dann selber das konsumiert habe, war eigentlich Kabarett für mich furchtbar. Ich fand die Lachen-Schießgesellschaft schrecklich. Diese Männer in Anzügen, da saß einer am Klavier, hat noch was gespielt und dann war das so moralisch und ich mochte das überhaupt nicht. Und ich fand Otto gut. Otto war ja auch Comedy, wenn man so will, aber auch wieder von Robert Gernhardt geschrieben, also ein Autor, der auch aus der linken Ecke kam. Also
neue so Frankfurter Titanic, Schule.
Neue Frankfurter Schule, aber hervorragende Qualität und das war so mein Humor und ich konnte mit Kabarett erst gar nichts anfangen. Insofern kann ich das verstehen, dass viele junge Leute heute auch gar kein Kabarett gucken, sondern eher der Comedy zugeneigt sind. War bei mir auch so.
Folgen Sie meiner Annahme, Benjamin Eisenberg, rechtsfreundlich bitte, ist sozusagen das neue Links?
Ne, es gibt ja mittlerweile eine unfassbar unüberschaubare Comedy- und Kabarettszene. Es gibt ja Blasen und man kriegt vieles gar nicht mehr mit. Und da gibt es dann halt auch einen ja, rechtskonservativen Bereich und wie ich jetzt auch in knapper Vorbereitung auf die Sendung gesehen habe, gibt es da halt auch eine Szene, die für andere Kolleginnen und Kollegen auch außen vor bleibt. Viele von den Leuten, die wir vielleicht gleich noch besprechen, waren mir gar nicht so bekannt und es ist auch erschreckend zu sehen, in welche Stoßrichtung da es da geht. Das ist schon so.
Ist wer wie Dieter Nuhr mehr Respekt für die Mehrheit verlangt, schon ein Populist, Anka Zink?
Ich finde, nein. Ich habe sowieso gerade bei den Ausführungen darüber nachgedacht, diese Unterscheidung zwischen rechts und links. Es ist richtig, was der Jürgen sagt, dass nach dem Krieg war das Kabarett eher links, was natürlich aber auch mit der Aufarbeitung unserer Vergangenheit zu tun hatte. Und dass ein Mehrheitshumor konservativ ist, das ist einfach so. Das würde ich nach meiner ganzen Erfahrung und Auseinandersetzung mit Witz in den letzten 50 Jahren, ach eigentlich mein Leben lang, ich bin im Rheinland geboren an einem Karnevalssonntag, da macht man was mit. Also diese ganze Auseinandersetzung mit komischen Dingen ist, dass Humor seinem Wesen nach eher konservativ ist. Es lacht eine Mehrheit über Dinge, die sie für lachenswert erachtet. Und ich glaube, dass in den letzten Jahrzehnten sich das gewandelt hat zwischen rechts und links, dass es ja auch nicht mehr den zwingenden Grund für links gibt, also Not, Hunger, Elend, Ausbeutung auf dem niedrigsten Niveau, sondern dass es ja eher so ist, dass wir eine immer gefräßigere, immer fettere mittelständische Blase haben, die auch unentwegt erzählt, was man zu tun und was man zu lassen habe. Und an diesen Stellen gibt es dann manchmal die Sehnsucht nach der einfachen Lösung.
Hat sie recht, Jürgen Becker?
Also, wenn der Dieter nur das sagt, dass es Respekt vor der Mehrheitsmeinung sei und nicht Populismus, da muss man natürlich sagen, Dieter Nuhr vertritt ja, so kann man es beobachten, eigentlich die Haltung der FDP. Und wie man mit 4% Mehrheit sein kann, das muss sich noch herausstellen. Aber im Grunde möchte er gerne die Mehrheit
bedienen. Die Umfragen sind sogar noch niedriger.
Ja, genau. Also er wird ja von der FDP eingeladen zur Bundesversammlung und so weiter. Also deswegen würde ich das mal in Frage stellen. Aber im Grunde ist es natürlich richtig. Also die Mehrheit ist tendenziell konservativ. Und er muss dann natürlich erst mal klären, was ist überhaupt rechts und links. Das war ja eine französische National Versammlung, waren die Königstreuen rechts, also die den Adel erhalten wollten und die den Adel abschaffen wollten, saßen links. So, ne? Also das kann sie die Fortschrittlichen links und die Konservativen rechts. So etwa hat sich das ja entwickelt und heute kann man das ja teilweise auch in Frage stellen, kann man sagen, ist das noch fortschrittlich oder ist das dann doch eher wieder rückschrittlich, was die Linken sagen? Ist das eher konservativ oder ist das progressiv? Ich habe gedacht, zum Beispiel die Linkspartei war lange Zeit im Osten eine konservative Partei, obwohl sie links war. Ne? Und jetzt hat Sarah Wagenknecht das eben gemischt, haut rechts und links zusammen und versucht da was Neues draus zu bauen. Deswegen ist alles in Bewegung. Aber das Kabarett war aufgrund der Nazi-Zeit erstmal links, weil sie das aufarbeiten musste und die grauenhaften Geschichten der Väter quasi aufs Tapet bringen musste. Deswegen musste das links sein. Das ging gar nicht anders. Und jetzt kann sich das neu mischen. Und ob wir das gut oder schlecht finden, können wir ja heute erörtern.
Benjamin Eisenberg hat eben auf was Wichtiges hingewiesen, nämlich das, was wir so wahrnehmen und was in Blasen stattfindet. Ich habe bei der Vorbereitung auf die Sendung bin ich auch auf einige Namen gestoßen, die ich nicht kannte, weil sie eben im Öffentlich-Rechtlichen und so weiter nicht mehr vorkommen. Da ist zum Beispiel ein Nikolai Binner, der Sketche macht, auf denen steht Impfen macht frei, in Anlehnung an den Spruch Auschwitz am Tor. Er wird zur neuen Rechten gezählt, er gibt Interviews für die junge Freiheit und gibt Merchandising-Kollektionen heraus mit T-Shirts, Hoodies und so weiter, Querleugner, wo man dann so Hoodies kaufen kann, Bundesamt für Faschoschutz und ähnliches. Das ist dann, glaube ich, ziemlich eindeutig, oder? Wie sehen Sie das?
Würde ich auch sagen, das ist eindeutig rechtes Kabarett, rechtsradikales, rechtsextremes Kabarett.
Also es gibt das?
Ja, das gibt es.
Ich würde eher sagen, das ist der normale Missbrauch, der heute getrieben wird mit den Freiheiten, die wir besitzen, die Leute für jetzt eigene Ziele verwenden. Es geht ja gar nicht darum, ob Impfen sinnvoll ist oder nicht, sondern es geht darum, um einen bestimmten Gedanken daran sozusagen einen findest du nicht auch zu erzeugen. Aber all diese Aktivitäten dienen meines Erachtens gerade im Internet und in diesen ganzen Betreibungen, gehen die darum, um den Erzähler zu erhöhen. Also das heißt, da sind auch häufig nicht sehr viele langfristige politische Ziele, sondern das sind Elemente einer kleinen Welle, die austestet, was man alles sagen können, sollen, dürfen, wolle.
Ja, auch wenn Kabarett, Comedy oder wenn Humor natürlich immer auch provoziert oder provozieren muss und auch überziehen muss, das ist ja das Wesen des Humors auch oder auch von Satire, dass überzogen wird, geht das natürlich halt dann schon zu weit. Also bei aller, man kann ja Impfmaßnahmen oder man kann eine geplante Impfpflicht, man kann die kritisieren, aber die Frage ist halt wie. Und so wie ich es gesehen habe, ist das halt auch drüber, was da gemacht wird. Ne? Was jetzt nicht heißen soll, dass man nicht durchaus kritisch mit der Impfpflicht umgehen kann und auch humorvoll umgehen kann. Das muss ja möglich sein.
Würden Sie so einen Satz sagen in Ihrem Programm? Impfen macht frei?
Nee, würde ich nicht sagen. Aber auch weil ich jetzt auch kein Impfgegner war, ich muss sogar einräumen, dass ich diese geplante Impfpflicht erst sinnvoll fand, meine Meinung aber auch geändert habe. Ich hätte auch spätestens, als klar war, dass die Impfungen nur den Personen selber nutzen, nicht schwer zu erkranken, spätestens da hätte man die Idee der Impfpflicht eigentlich wegfallen lassen müssen. Und das war nicht der Fall. Das war auch ein Fehler, den die Politik gemacht hat. Also lassen da hätte man ja der Wissenschaft sozusagen, man hinkte hinterher.
Lassen Sie uns versuchen, das noch ein bisschen schärfer zu machen. Am Beginn unseres Gesprächs, es gibt eine ganze Reihe von Beispielen, die gerne seit 4 Jahren dazu herangezogen werden. Ne? Das hat sich entzündet an Lisa Eckert. Das war so im August, September 2020. Da ist eine ganze Welle losgetreten worden, weil sie einige ziemlich derbe, man könnte auch sagen geschmacklose Scherze gemacht hat, die manche in die Rubrik Antisemitismus, Rassismus und Ähnliches eingerückt haben. Dann gab es gleich Folgeerregungen, ganze Fernsehsendungen mit ihr dazu, dass das kunstvoll ist, sprachlich sehr ausgefeilt, gar keine Frage, dass das anstößig ist. Auch ist das was, die hat übrigens mal ein Prix Pantheon bekommen, auch in Bonn 2017. Ist das nicht doch rechtes Kabarett, Anka Zink?
Das weiß ich nicht. Ich habe da ganz andere, da habe ich Sentimente. Ich lasse mir nicht gerne von Österreichern erzählen, dass, was ich in Deutschland alles falsch gemacht habe. Ne? Also nur, um einen groben Scherz aus der Vergangenheit zu erzählen. Ich wurde schon mal in jüngeren Jahren von einem berühmten österreichischen Kabarettisten arg provoziert, bis mir dann irgendwann rausrutschte.
Werner Schneider?
Bis mir dann rausrutschte, der Führer ist bei euch geboren, ja? Und er sagt, aber ihr habt ihn genommen. Und das war natürlich die stärkere Pointe, hat aber natürlich meine Meinung zu der ganzen Sache nicht geändert. Ja, und die Freundschaft war ohnehin, glaube ich, auf anderen Ebenen anzusiedeln. Ja, also deswegen, ich kann das nicht sagen. Ich habe nur den Eindruck, dass an solchen Ecken eben ganz arg provoziert wird und zu diesem Impfen mach frei ist jetzt vielleicht, Entschuldigung, wenn ich nochmal diese Wolte drehe, aber da, es wären Dinge, die ich nie sagen würde, weil ich aus Respekt vor den Opfern des Nationalsozialismus. Also wenn mir sowas aus Versehen passiert, okay, aber das passiert da ja nicht aus Versehen. Das ist ja die offensichtliche Provokation in dieser Dinge. Und was eben hier entstanden ist, war ja auch was ganz Besonderes, nämlich eine fast sachliche Auseinandersetzung über ein Thema. Das muss ich jetzt mal sagen, vermeiden wir in vielen Zeilen von Humor, Kabarett und Comedy ja schon. Wir beziehen Positionen zu Ungunsten eines wie auch immer geatmeten Gegners. Das ist der Sinn der Sache. Das ist das, wo die Leute sich dran mitfreuen. Da wollen wir nicht vergessen, bitte. Und ob jemand jetzt rechts ist oder nicht, das glaube ich nicht. Ich glaube, es geht alles auf die Nummer, die ich eben schon erwähnt habe. Es zahlt ein auf einen persönlichen Erfolg, auf einer bestimmten Linie. Und sowas finde ich so oder so. Wie ich es finde, hat man, glaube ich, erkannt.
Widerspricht sie nicht gerade in der alten Regel nach oben treten und nicht nach unten? Jürgen Becker?
Ja, das ist aber jetzt in dem Fall nicht der Punkt. Bei Lisa Eckert, die ist ja sehr, sehr klug, muss ich sagen. Die macht das sehr, sehr gut.
Das räumen alle ein.
Sie macht aber ihr Rezept, ist einfach die Provokation. In ihrer optischen Ausstrahlung, wie sie da steht, was sie macht. Die provoziert unentwegt und geht da sehr, sehr weit. Und ich habe, meine Nachbarn sind Juden oder so, die haben sich bei mir persönlich beschwert, dass sie mit einer Spitzen das und das sagen durfte. Und ich musste das ausfechten.
Das ist eine Fernsehsendung, die Sie moderiert haben.
Ja, ja, genau, die ich moderiert habe. Und das war, das ist schon sehr, sehr provozierend. Aber wenn man sie dann darauf anspricht, sagt sie, ich bin nicht Antisemit, das stimmt gar nicht. Und das weiß sie weit von sich. Sie hat auch diese Meinung nicht von sich selber, ne? Sondern sie provoziert einfach. Sie spielt mit den Klischees, verdreht die. Und ob man das machen darf oder nicht, das kann ich gar nicht richten. Es gab dann eine Programmbeschwerde. Es wurde dann hinterher nach vielen Diskussionen dann als nicht antisemitisch eingeordnet und es blieb dabei. Also man muss es diskutieren. Also ich würde das niemals machen. Ich würde mir das weit von mir weisen. Ich finde das nicht gut. Aber Provokationen sind mir auch nicht fremd. Also ich habe da ja auch vieles gemacht in meinem Leben und deswegen bin ich relativ liberal eingestellt. Ich sage, macht es, aber passt auf, dass er nicht zu viel kaputt schlagt.
Bleiben wir noch einmal.
Vielleicht unterscheiden wir uns. Also Nicola Binner ist ja nicht vergleichbar mit Lisa Eckert, die eine Kunstfigur spielt.
Ja.
und die natürlich provoziert. Jetzt müsste man natürlich einzelne Sätze aus dem Programm diskutieren, wenn man da ins Detail geht. Ich kenne jetzt nicht das ganze Repertoire von Lisa Eckert, aber ich würde sie nicht als rechte Kabarettistin bezeichnen. Sie hat eine Kunstfigur erfunden, provoziert damit, und das ist ein großer Unterschied zu dem, was ich jetzt von Nicola Binder, ich kenne auch das ganze Material nicht, aber was ich gesehen habe, das ist schon nochmal eine andere Hausnummer.
Also das ist das ja kann man nicht vergleichen.
Das kann man nicht vergleichen.
Nein. Das muss weist man auf einen wichtigen Punkt hin. Kunstfigur ist das eine, Bühnenfigur, Privatperson ist das andere. Programmbeschwerden gab es auch beim Bayerischen Rundfunk, als sich Max Schleich als Kunstfigur Maxwell Strauß das Gesicht schwarz gemalt hat und als Kolonialist aufgetreten ist. Gewisse Sachen scheinen da heute nicht mehr zu gehen. Sie kennen alle die berühmten Sketches von Gisela Schneeberger, Gerhard Polt, so aus den 80er Jahren, da sprach die von Zigeunern und ähnliches, was heute unmöglich ist. Wir kennen den berühmten Sketch von Gerhard Polt aus, ich glaube, so war Mitte der 70er Jahre. Das Ding ist 50 Jahre alt mit Mai Ling, wo es um Fremdenfeindlichkeit und um chauvinistisches Verhalten ging. Wären so Sachen heute noch möglich, Herr Becker? Würden Sie sowas auf der Bühne machen, selber machen oder senden wollen können?
Ja, die Zeiten ändern sich natürlich. Ne? Auch ich habe auf der Bühne in der Stummsitzung an Kabarettnummern teilgenommen, wo der Didi Jönemann auch Blackfacing gemacht hat. Er hat sich als ein Mitglied des Vereins Polonioköp verkleidet und mit einem Baströckchen aufgetreten. Den Verein gab es aber auch.
Die Jönemann ist so ein Kollege von Ihnen aus der Stummsitzung,
ja, genau,
mit dem
Didi
Sie wieder
Kollege
auftreten.
Von mir,
Negerköp
genau.
Heißt Negerköpfe.
Und diesen Verein gab es, und der hieß so. Und wir haben ihn natürlich dann auch satirisch überhöht und haben das dann gespielt auf der Bühne. Und das würde heute nicht mehr gehen, nein, würde ich ganz klar sagen. Und das ist aber okay, weil die Zeiten ändern sich, man setzt andere Maßstäbe an und das Kabarett muss sich da einordnen und eine Position beziehen. Das ist ja gut so auch. Und deswegen würde ich das auf keinen Fall mehr heute machen.
Würden Sie Scherze über Islamismus machen?
Ja. Das habe ich auch gemacht.
Ja,
habe ich auch gemacht.
Glaube ich. Also hier die beiden auf jeden Fall.
Ja. Und ja. Unbedingt. Also es gibt wieder Islamismus, zwei Paar Schuhe, ganz wichtig. Ja. Islamismus ist extrem, ist Extremismus, und wenn man sagt, ja, Kabarett muss gegen, ja, nach oben treten, also eigentlich nicht nach oben, sondern gegen den Aggressor eigentlich. Und der kann auch unten sein, der Aggressor, der kann auch sozial unten sein. Halt immer gegen diejenigen, die für Unruhe sorgen in der Gemeinschaft, in der friedlichen Gemeinschaft. Von daher ist immer dieses, man muss nach oben treten, eigentlich falsch. Also
naja,
ich finde,
Unruhe ist ja nichts Schlechtes erstmal.
Ja, also Unruhe im Sinne von, da sind Gewalttätige oder da sind Leute, die zu Hass aufrufen, okay, also wie auch immer. Ne? Also die das friedliche Zusammenleben stören. Friedliche Zusammenleben im Sinne von, wir lassen uns in Ruhe, wir greifen uns nicht,
also dass man den Gegner, schon benennen darf. Ja.
Benjamin Eisenberg ist einer der wenigen, der gut Stimmen imitieren kann. Mir ist aufgefallen, das kommt fast kaum noch vor. Ist Benjamin Eisenberg rechts, weil er Habeck auf die Schippe nimmt?
Nein.
Nee, das ist ja irgendwie, das finde ich das riesengroße Missverständnis. Wenn ich Stotterer zum Beispiel parodiere, um Stottern zu diskriminieren und jemanden zu demütigen, ist das falsch. Wenn ich aber einen bekannten Politiker, der sich immer um sehr gewählte Worte bemüht und sie nicht findet, dann überdehne und ihn zum Stotterer mache, dann finde ich, ist das ein ausgesprochen gelungenes Mittel.
Ja, Herr Köhler, ich finde, muss man auch unterscheiden, was möglich ist in diesen Zeiten. Und da muss man auf dem Teppich bleiben. Und mittlerweile habe ich auch selber auch eingesehen, dass mit dem Gendern vielleicht nicht die beste Idee war, und habe das in meinem neuen Buch auch sein lassen.
Benjamin Habeck Eisenberg ist unter uns. Noch besser kann er allerdings Lauterbach, der natürlich ein Kölner SPD-Politiker ist, wo es vielleicht auch etwas, ist man dann auch rechts? Nein, Herr Eisenberg, ne?
Nein, auf gar keinen Fall. Also da würde ich Ihnen sofort nun also widersprechen, denn man kann vielleicht auch sagen, das war die allerschlechteste Bundesregierung aller Zeiten, aber durch das Cannabisgesetz werden wir mit Fug und Recht behaupten dürfen, wir haben zumindest eine Sache nun also gemeinsam durchgezogen.
Darüber war ich übrigens sehr enttäuscht. Ich habe immer gedacht...
Über Cannabis oder über Habeck?
Nein, aber dieser ganze so, dieses, was als Novitäten verkauft wird. Ich kann mich gut erinnern, dass wir in meiner Jugend das Kiffen ohne gesundes Bundesgesundheitsminister hingekriegt haben. Also das...
Nein, das ist ja immer, ein Witz ist ja immer umgekehrte Zuwendung. Also wenn ich einen Witz über jemanden mache, zeigt ja erstmal, dass ich mich mit ihm beschäftige. Das ist ja wie ein Geschenk. Ne? Und ich weiß, dass früher die Politiker auch das erwartet haben. Die gingen dann in die Münchner Lach- und Schießgesellschaft und wenn sie nicht vorkamen, war das die höchste Strafe. Man wollte ja auch Thema sein. Und das ist immer, ich fühlte mich zum Beispiel auch geehrt, als ich in meinem Kölner Rosenmontagszug verarscht wurde. Ach, denke ich, toll, so wichtig habe ich mich gar nicht gesehen.
Das ist historisch.
Mühe gemacht habe, wegen mir eine Papaschee-Figur zu bauen. Ja, und deswegen muss man auf jeden Fall sagen, man darf nicht nur den Islamismus kritisieren, wie du eben gesagt hast, Benjamin, sondern man darf auch den Islam kritisieren und auch muss man sogar. Weil Karl Marx hat das schon gesagt, die Religionskritik ist der Ursprung jeder Kritik. Ne, man muss die Religion in Frage stellen und gerade der Islam hat ein Gewaltproblem und das muss man thematisieren und wir haben ja seit Charlie Hebdo wirklich gesehen, welche Gefahren da lauern und das muss man ansprechen oder darf man auch nicht sich zurückschrecken. Und ich habe das immer gemacht und ich bin auch in Moscheen aufgetreten und wir haben das hinterher nicht mehr gedurft. Das war denen zu hart dann. Die haben dann gesagt, nein, das machen wir nicht mehr.
Ja, und da muss sich die Gesellschaft natürlich ein bisschen bewegen, denn was muss die katholische Kirche alles aushalten?
Ja, eben.
Oft zu Recht.
Ja.
Vor allem, wenn es um die Missbrauchsfälle geht. Also es ist ja dieses Klischee, jeder Priester ist gleich pädophil. Das wird ja schon immer in vielen Witzen mittransportiert. Es gibt ja immer einen Witz, Kern. Und das ist oft so diese Aussage, die hinter vielen Witzen steckt. Zumindest wird das suggeriert. Das ist ja auch nicht immer fair. Ne? Und da muss man halt sagen, gleiches Recht für alle. Das ist so halt meine Devise.
Man muss die Parallelen noch aufzeigen. Das finde ich immer ganz wichtig.
Unbedingt.
Ich hab das damals, als in Köln diese große Moschee gebaut wurde, habe ich dann... Ich habe vorher noch eine Anklage gehabt von einem türkischen Kulturverein. Ich würde volksverhetzen, weil ich den Islam schlecht gemacht hätte und sowas in einigen Kabarettnummern. Und dann habe ich ja, kannst du ja auch wieder mal eine Brücke bauen, habe ich gesagt. Ja, ich kann ja verstehen, dass die Muslime auch ein schönes Gebäude haben. Und die Kölner haben den Kölner Dom, die Katholiken, ein herrlicher Kölner Dom. Und die Muslime können ja nicht alle katholisch werden. Vom einen Hassprediger zum anderen wechseln, das bringt ja nichts. Ne? Und da hat Kardinal Meissner mir damals eine einstweilige Verfügung zuschicken lassen. Ich dürfe.
Das war ja der einzige Protestant im Rheinland, ne?
Bitte?
Das war der einzige Protestant im Rheinland, Kardinal Meissner.
Ja, weiß ich nicht. Also er hat jedenfalls eine einstweilige Anordnung mir zukommen lassen, gerichtlich, dass es mir verboten sei, unter Androhung von 200.000 Euro Strafe nicht mehr Hassprediger zu sagen zu ihm. Und das habe ich dann akzeptiert. Ich sage, ich habe es ja einmal gesagt, das reicht ja. Und dann haben wir, wie machen wir es denn weiter? Und dann habe ich mit Volker Bispers das so vereinbart, dass er dann in den Mitternachtsspitzen auf die Bühne kam und hat gesagt, Herr Becker, ich habe gehört, Sie dürfen unter Androhung von 200.000 Euro Strafe nicht mehr Hassprediger sagen. Da habe ich gesagt, ja. Ich finde, wir sollten zusammenlegen. Und damit war es dann doch wieder gesagt. Also insofern sind ja solche gerichtlichen Verfahren eigentlich in unserem Rechtsstaat immer auch die Möglichkeit, was Neues zu produzieren. Und da sollten wir sehr dankbar sein. Also ich bin so froh, dass ich in einem Land aufgewachsen bin, wo man eben den Staat verklagen kann, wo es Verwaltungsgerichte gibt, wo man sich wehren kann, wo man wirklich sagt, man hat Rechte und gerade als Künstler. Und das ist ein unglaublich hohes Gut. Und ich kann es nur mit großer Sorge betrachten, dass viele das jetzt ausreizen, indem sie jetzt quasi Gruppen unterstützen oder politische Gruppierungen unterstützen, die das abschaffen wollen. Das macht Kabarett in dem Fall von Herrn Binner ja sehr eindeutig, dass sie wieder ein autoritäres Regime wollen und sehr russlandfreundlich sind. Und das macht genau das kaputt. Und deswegen habe ich für mich persönlich gesagt, ich muss mich jetzt nach dieser Zeit des linken Kabaretts einfach von der Attitüde verabschieden, eigentlich gegen die Gesellschaft zu sein. Jetzt muss ich sie verteidigen. Und das ist viel schwerer, als sie zu verarschen.
Interessant. Trotzdem, ich glaube, Benjamin Eisenberg, in einem Vorgespräch haben Sie mir gesagt, korrigieren Sie mich, wenn ich Sie falsch wiedergebe, dass Sie von gewissen Dingen dann doch lieber die Finger lassen. Also Islamismusprobleme, also so vor Hassmails und so, die brauchen Sie nicht in der Familie, ne?
Ja, aber ich laufe ja mehr oder weniger unter dem Radar. Das kriegt ja keiner mit, was man...
Kommen
ja keine Islamisten... Ja, nein, überhaupt. Es kommen ja keine Islamisten in die Vorstellung. Wenn ich jetzt mediale Aufmerksamkeit hätte und würde Mohammed-Karikaturen zeigen, wäre es vielleicht etwas brenzlicher. Ne? Also Harald Schmidt hat irgendwann mal gesagt, ich bin ja nicht lebensmüde. Also da geht es dann nicht um die Inhalte, die man nicht machen möchte, sondern um Selbstschutz. Und aber... wie gesagt, die Leute sitzen, kriegen das ja nicht mit, die gehen ja nicht ins Theater. Das ist also für uns dann unproblematisch, weil die Leute da nicht sitzen.
Rechtsfreundlich bitte, was war Kabarett mal links? Darüber sprechen wir in diesem SWR Kulturforum. Benjamin Eisenberg hat gerade gesprochen, Jürgen Becker ist bei uns und Anka Zink auch. Alle sind Bühnenkünstler, erfahren als Autoren, Regisseure und Kabarettisten. Sind Frauen, Transgender und behindertenfeindliche Witze noch zulässig, Anka Zink?
Ach, ich würde mal sagen, als Angehörige der größten unterdrückten Mehrheit der Welt, also als Frau, bin ich natürlich Partei in all diesen Dingen. Und ich finde, dass eine Gesellschaft, in der Frauen alle Rechte haben, eigentlich auch so auf einem guten Weg ist und Erhaltensweg, weil aufgrund unserer natürlichen Nachsicht und so weiter, wir dann auch alle anderen Bekloppten mitnehmen können, alle anderen Abseitigkeiten, dass wir sehr viel kompensieren, was in der Zivilgesellschaft sonst an unteren und oberen Rändern rumläuft. In dem Moment, wo sozusagen jetzt im Zuge dieser rechtspopulistischen Bewegungen sind es natürlich auch patriarchale Bewegungen. Und da hat man ganz klar zu tun mit Männern. Ich glaube, von denen ist jetzt keiner hier, aber man hat es mit einer Art Männer zu tun, die so ein bisschen zu kurz gekommen sind in allem, in ihrem Anspruch an die Welt, in der Erfüllung ihrer Wünsche und Träume und vor allen Dingen die dieses Durcheinander nicht haben können. Ja, also das ist viel zu schlimm.
Diversität, sagt man dazu.
Ja, man darf die Frau nicht mehr hauen. Okay, da habe ich jetzt eingesehen, aber dann will ich jemand anders hauen. Also es gibt, also das darf man, ich meine, ich weiß nicht gar nicht, ob das, ich bin ja Statistikerin im Grunde meines Herzens.
Ich habe unterschlagen, dass Sie nicht nur Soziologin sind, sondern bei Niklas Luhmann in Bielefeld studiert haben.
Ja, das ist ja System, der hat das gar nicht so mit der Statistik. Ich bin eher Statistik. Ich bin
Sie jemand, zählen gern.
Ich zähle gern und lasse mir von Zahlen was erzählen. Und es ist einfach so, die Hälfte der Weltbevölkerung ist blöd. Ich kann das auch andersrum ausdrücken, die Hälfte ist schlau. Und im Rahmen dieser Sachen gibt es irgendwann einen Konflikt. Und unter denen, die irgendwie nicht ganz so schlau sind wie die etwas dümmeren Schlauen, gibt es einen zunehmenden Konflikt, weil man denkt, man hat Ansprüche an die Welt, man möchte dieses oder jenes erreichen und merkt, dass man immer wieder scheitert an Verboten, Vorgaben und sonst was. Und an dieser Stelle, da sagt man gerne, jetzt hau ich aber mal auf den Tisch, jetzt möchte ich wieder ich sein, ich würde gerne bestimmen und dann gehe ich jetzt zu denen, denen das alles egal ist, ich suche mir jetzt das unterste Niveau und habe da mein Verein. Und das ist einfach ein Trend, der damit zu tun hat, dass sehr viele Leute durcheinander sind und deswegen Religionskritik super, aber man muss auch sagen, in vielen Ländern Religion Verfassungsersatz und ich möchte es mal positiv sagen, es ist immer günstiger, wenn Menschen an irgendwas glauben, an was ist eigentlich egal, ob es eine Religion ist, ob es eine Verfassung ist, ob es ein humanistisches Ziel
Zink,
ist, dann kann man sich verständigen.
Ich nehme mal Ihr Argument, wenn bald ein Viertel der wahlberechtigten Bevölkerung AfD wählt, dann ist auch ein Viertel auf der Kabarettbühne vielleicht AfD. Also wenn ich jetzt hier rumgehe, 1, 2, 3, 4, nee, lande ich bei mir, zähle ich mal anders, 1, 2, 3, 4, dann rein statistisch könnte Jürgen Becker AfD-Kabarettist sein.
Das Geheimnis mit Statistik ist, dass das eine nicht immer für alle gilt, sondern dass das, was für alle gilt, bei einem zutreffen kann oder nicht. Ich glaube, die Wahrheit ist eher, dass sie in jedem von uns hier einen konservativen Anteil finden. Eventuell sogar ein rechtes Moment, aber vielleicht sogar auch ein linkes. Ja, aus irgendwelchen Gründen wurde ich immer für links gehalten, obwohl ich Adenauer-Stiftung war. Ja, warum? Weil ich sozial bin und nett zu Leuten und höflich. Ja, sofort entsteht das Vorurteil, man sei links. Bin ich aber nett.
Nee, ja, dann muss ich aber das noch mal kurz.
Ja, haben wir ja die AfD.
Widerspruch.
Dann muss ich also sagen, wie ich dich als links einordne. Ich würde so sagen, rechts ist egoistisch. Ne? Und es ist ja gerade eine Welle von Egoismus, die auf die Welt zurollt. Ne? America first, Britain first, Österreich zuerst, Deutschland zuerst, Migranten raus, Flüchtlinge wollen wir nicht, Klimaschutz für künftige Generationen kann man auch verschieben, also lieber jetzt fliegen und Verbrenner fahren und so weiter. Das ist alles Egoismus, ne? Was ja auf uns zukommt. Und den habe ich bei dir halt nicht gesehen, während ich links immer als eine solidarische Haltung, zu gucken, wie kommen wir zusammen. Und das ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Die Leute denken im Moment, Demokratie sei, wenn die Politik das macht, was ich will. Die Politik kann aber nicht machen, was ich will, weil sie immer mitbedenken muss, was das für Folgen für künftige Generationen hat und was das für Folgen für andere hat. Also muss sie abwägen und vermitteln. Und das bleibt heute auf der Strecke. Und deswegen würde ich dich schon als links bezeichnen. Auch Konrad-Adenauer-Stiftung ist in dem Sinne links. Ne? Weil ich doch auf jeden Fall. Konrad Adenauer würde ich heute als Linken bezeichnen, auf jeden Fall. Ne? Er hat zwar war er Antikommunist, ne? Aber trotzdem muss man sagen, das war der rheinische Kapitalismus, der extrem sozial war, der unter ihm blühen konnte. Und deswegen würde ich den heute als Links bezeichnen. Sogar Hans-Martin Schleyer, ne? Hat als Arbeitgeber immer gesagt, die Tarifautonomie ist das Wichtigste. Es muss Gewerkschaften geben, wir müssen das aushandeln. Ne? Würde ich, kann man auch noch als Links bezeichnen. Ganz anders als die heutigen Rechten.
Ja, als Hitler-Gegner muss er ja Antikommunist gewesen
war
sein.
War inhaftiert in der Abteilung Mauweiler, wie auch sein Frau. Ja, ja, na, sie spielen auf alles beide Worte. Sind wir in Deutschland vielleicht aufgrund der Tradition, Jürgen Becker hat uns das so ein bisschen erklärt, Nachkriegsdeutschland, links, Hildebrand, Scheibenwischer, Münchner Lach- und Schießgesellschaft, das kennen wir so, die waren so drauf abonniert. Sind wir da ein bisschen empfindlicher, wenn man sich amerikanische Sachen anguckt? Ich will das nur kurz streifen. Da geht es schon ziemlich derbe und rüde zu. Also ein Ricky Gervais wird jetzt auch im Herbst in Berlin auftreten. Seit 10 Jahren Golden Globes macht er, wie der teilweise, mit seinem, hat immer sein schales englisches Bier da stehen. Macht so ein bisschen immer so auf Arbeiterklasse-Vertreter und dann die, Klammer auf, jüdischen Klammer zu, Filmproduzenten da angeht. Das schon nicht ohne. Können die sich mehr trauen, Jürgen Becker?
Sind die unerschrockener? Amerika ist ja tendenziell immer eher rechts. Ne? Also selbst die Demokraten sind ja in unserem Spektrum noch rechts von der CDU. Also dass wohl Krankenversicherung schon Kommunismus ist, da gibt es eigentlich gar keine Linken in dem Sinne. Ne? So richtig, also es gibt ein paar Ausnahmen, aber deswegen ticken die immer sehr, sehr viel mehr auf dieses Demokratie.
Das ist ein Brite, der in Amerika aber auch sehr erfolgreich ist. Man könnte andere Beispiele nennen.
Ich will aber dieser Satz eben, also Demokratie ist, wenn die Politik das macht, was ich will, was von Trump quasi jetzt gelebt wird, das ist da sehr verbreitet. Und deswegen ist das auch im Kabarett so auf jeden Fall. Oder in der Moderation, in Comedians. Mhm.
Und ich denke mir, bei Ricky Gervais geht es unter anderem ja auch, was ist das Gute, was ist das Richtige. Also den zum Beispiel schätze ich immer so ein, dass der sich immer versucht, auf die Seite der unterdrückten, Benachteiligten und sonst was zu stellen. Und natürlich teilt er dann innerhalb der Szenen auch aus. Also das finde ich aber ehrlich gesagt auch richtig. Man kann sich ja nicht immer nur selbst schonen.
Ist wer das höchst streitbare Wort von der Woke Gestapo, also Woke und Gestapo in ein Wort bringt, ist das schon jemand, der rechte Narrative verbreitet? Also bei Böhmermann ist sowas auch mal gefallen? Oder sollte man von sowas lieber mal die Finger lassen?
Würde ich nicht sagen, Woke Gestapo, aber würde ich sagen, im Bereich, was man heute sagen kann, kann man machen. Ich würde es nicht machen, aber kann man machen. Ich glaube, wir müssen ja nach einem Eigenanteil fragen. Ne? Wo haben wir was damit zu tun, dass die Welt heute so ist, wie sie ist? Und da ist natürlich immer die Übertreibung entscheidend. Ne? Also ich sage immer, wenn in Limburg an der Lahn sich jemand beschwert hat, das Lied Fuchs, du hast die Glanz gestohlen, muss aus dem Repertoire gestrichen werden, im Glockenspiel am Rathausturm, weil das Lied Fleischkonsum verherrliche. Dann hat der SPD-Bürgermeister das eingesehen, hat das Lied rausgenommen. Da muss man wirklich sagen, das ist auch richtig, dass man das anprangert, dann habt ihr sie noch alle. Ich habe aus Limburg übrigens gehört, dass sogar Füchse das verstanden haben. Die klauen jetzt nachts in Bioläden ein und klauen da vegane Schinkenspicker. Also es gibt da einfach Auswüchse, die muss man kritisieren und die muss man aufs Tapet bringen. Das ist wichtig, weil das führt natürlich dazu, dass Leute sich genau in diese Blase zurückziehen, die Anka eben beschrieben hat.
Ja, einige sind ja so linksgrün versifft, ich setze das mal in Anführungsstriche, dass sie am rechten Horizont schon wieder auftauchen. Und dann von daher ist der Ausdruck vielleicht angebracht, also Woke Stapo oder wie die Formulierung war. Es kommt aber natürlich auf den Gesamtzusammenhang an, wer sagt es und was wird noch dazu gesagt. Ne? Also die Vokabel alleine jetzt zu bewerten, ist dann schwierig.
Die Anker-Statistikerin Zink, will das Publikum heute anderes hören? Wartet es drauf, dass es sich auf die Schenkel klopfen kann bei solchen Übertretungen?
Was sie anderes hören wollen, weiß ich nicht. Es geht irgendwie in der Arbeit am Zuschauer und an der Zuschauerin darum, deren Nerv zu treffen. Und dann hängt es auch ein ganz klein bisschen ab, wenn junge Leute Sachen erzählen, sind es Sachen, die natürlich im weitesten Sinne durchaus was zu tun haben mit Ich-Findung, Beziehung, Körperteilen und dergleichen. Da können die sich stundenlang drüber ausbreiten. Das finden dann Leute in der nächsten Generation vielleicht schon fast unappetitlich. Mhm. Aber über, sagen wir mal, ernsthafte Zusammenhänge, tiefere Auseinandersetzung, das wollen auch reifere Leute nicht, sondern ich will einen Sachverhalt klar erkennen, Pointe drauf, ablachen, fertig. So ist mehr oder weniger anspruchsvoll, kann man das dann natürlich gestalten. Man kann es in literarischer Form, ja, als gereimte Sache, ne, fällt mir gerade ein, gerne der Zeiten gedenke ich, da alle Glieder gelenke ich, bis auf eins. Indes die Zeiten sind vorüber, steif geworden, alle Glieder, bis auf eins. Ne?
So. Von wem ist das nochmal?
Von wem war das denn
Goethe?
Noch? Ja, richtig.
Schiller?
Goethe.
Goethe, ja. Sehr gut.
So, nein, das, ja, pass auf, ich mache das natürlich im Programm und frage, dann darf ich als Frau so einen Witz erzählen. Ja, so eine kleine Literatur. Ja, oder mische ich mich da in ein Männerthema ein an dieser Stelle? Ist das bereits kulturelle Aneignung über so?
Jetzt ist und dann es endlich gefallen, sich, das Wort, dann, die Appropriation.
Genau. Ja, und dann freuen die Leute sich natürlich. Das ist eigentlich völlig egal, was man davor erzählt. Dass es ein bisschen untenrum ist, ist allen klar. Aber eigentlich fühlen sich alle total wohl, wenn man es auffängt und eben in das Bett der Auseinandersetzung legt.
Untenrum ist okay, wenn es von Goethe ist.
Richtig.
Ja. Wenn der Jürgen Becker jetzt so einen Federschmuck auf hätte, dürfte ich nicht Indianerhäuptling sagen, sondern müsste sagen Führungspersönlichkeit indigener Bevölkerungsgruppen oder Vergleichbares. Gibt's sowas, dass Sie gewisse Worte nicht mehr verwenden? Sie sind auch Mitgründer der Stunksitzung, also auch einem, wie haben Sie eben gesagt, linksgrün, rot, versifften. Gegen Karnevalsbewegung, die inzwischen ja auch längst etabliert und bürgerlich geworden ist. Also gewisse Sachen. Zigeuner-Innenschnitzel geht so wenig wie Führerschein oder ähnliches?
Also bei Zigeuner ist es kompliziert, weil ich kenne viele Zigeuner, die so genannt werden wollen. Die machen auch Zigeunermusik und das ist ihre Identität. Andere wollen Sinti und Roma genannt werden oder noch wieder anders. Und das ist sehr, sehr kompliziert. Also deswegen nenne ich jeden so, wie er genannt werden möchte. Und ich frage vorher und dann ist es gut. So. Und im Kabarett habe ich da immer einen Weg gefunden, das irgendwie so zu machen. Weil ich finde, das ist eine Baustelle, die muss ich nicht aufmachen. Mhm. Da haben wir ganz andere Probleme, um die wir uns kümmern müssen. Und jetzt ist es ja so, dass wir an einem Punkt angekommen sind, wo nach 7 Jahrzehnten ständig steigender Wohlstand diese Ära zu Ende geht. Und keiner traut sich, das den Leuten zu sagen. Der Olaf Scholz sagt immer noch, ihr werdet genauso viel haben wie vorher. Das stimmt aber nicht. Ne? Jetzt wird es Verteilungskämpfe geben und der Ton wird rauer. Und wir müssen gucken, wie wir das zusammen gewuppt kriegen. Und da muss das Kabarett helfen. Und ich habe mich als Kabarettist immer als jemand gesehen, der die Aufgabe hat, Demokratie unterhaltsam zu machen oder interessant zu machen. Also ich vergleiche mich dann immer mit dem Charakteristen in der Zeitung, ne, dass nicht da eine Bleibüste ist, sondern da eben auch mal eine lustige Zeichnung zwischendrin ist, dass man, guck mal, ja, so kann man es auch machen. Und so, das war meine Aufgabe immer, dass man Politik einfach begreifbar macht und bekömmlich.
Ich höre aus unserer Diskussion so zunehmend heraus, dass die Anwesenheit mancher Rechtsausreißer eher dazu führt, dass sie sich hier zu so einer kleinen Gruppe der Apologeten von liberaler Demokratie entfalten.
Anker ja, aber das war doch vorher, glaube ich, auch schon.
Ja.
Bevor wir hier zusammengekommen sind.
Das war schon vorher. Und wir sind ja gekommen von der Mehrheitsgesellschaft. Ja. Ne? Und ich habe mal zunehmend irgendwie verstanden, dass, sagen wir mal, eine meiner Aufgaben speziell in Ermutigung der Zivilgesellschaft besteht. Mhm. Und von sowas wie Zivilcourage und Leuten darin zu bestätigen, dass sie das Richtige tun und denken. Also, es ist total verrückt, aber man ist heute streckenweise.
Ja, das ist, was ich eben gesagt habe. Wir müssen die Gesellschaft verteidigen. Es ist eine ganz neue Rolle.
Ja.
Die muss man erstmal finden. Und dann kann man nicht irgendwie so Sprüche raushauen, du kannst alle in den Sack stecken und draufhauen, triffst immer den Richtigen, wie das ja viele von uns früher auch gemacht haben bei der bei den Politikern. Wir haben sie sehr hart angegangen und heute weiß ich, was für einen Riemen die da runterreißen und was die für eine Arbeit leisten. Und der Respekt vor Politikern ist bei mir enorm gewachsen. Und früher war ja die Respektlosigkeit eigentlich das Markenzeichen des Kabaretts. Wir waren respektlos und das war auch gut so, weil das natürlich der Sache Pfeffer gab und Würzigkeit. Aber heute ist das nicht mehr möglich. Ich finde, ich kann das nicht mehr machen, weil das machen die Rechten im Moment. Und deswegen müssen wir, so empfinde ich es zumindest, feingeistiger
daran gehen. Und trotzdem kann man jetzt nicht sagen, man kritisiert die Regierung nicht mehr, weil die Rechten das machen. Also Witze über Habeck und Baerbock müssen natürlich möglich sein.
Ja, klar.
Auch wenn man der Ansicht ist, dass die was falsch gemacht haben, dann sollte man das auf den Punkt bringen. Hm. Die Frage ist dann auch die Dosis. Ne? Wenn man jetzt an einem Abend vielleicht nur von 90 Minuten 60 auf Frau Baerbock rumhaut, dann ist es vielleicht nicht so gesund. Aber es muss ja möglich sein, dass die halt regieren, kriegen am meisten ab. Das ist halt so.
Haben Sie Alice Weidel im Programm?
Ja.
Mhm. Und?
Mit einem schönen Bildwitz, den können wir natürlich im Radio jetzt nicht bringen.
Agnes Strack-Zimmermann taucht übrigens auch auf, glaube ich, bei Ihnen mit Bildern, wo Sie sie mit Dracula vergleichen oder ähnliches.
Genau, ja genau. Sie sieht so aus. Sie sieht aus wie Christopher Lee in seiner Paraderolle. Das kann man sich im Internet auf jeden Fall ergoogeln, wenn man möchte. Und sie hat das letzte bisschen Rot aus Olaf Scholz rausgesaugt, bis er halt alle Waffen geliefert hat.
Anker Zink, wer Witze über Gleichberechtigung macht oder ähnliches, der muss noch nicht zwingend recht sein, oder?
Nö. Nicht unbedingt. Also es gibt auch Sachen, wo sich Männer einig sind, ungeachtet ihrer politischen Haltung und auch ihres gesellschaftlichen Status. Das war jetzt eine verborgene Pointe zur Selbsterschließung.
Ja, das entwickelt sich hier zunehmend zu einer psychoanalytischen Sitzung. Trotzdem ist das statistische Mittel, über das wir auch schon gesprochen haben, führt es nicht doch dazu, dass eine erhöhte Akzeptanz für solche Rechtsausreißer stattfindet? Also wir haben davon gesprochen, ich finde mich in so einem Paradox, ich möchte den Namen nicht so oft sagen, aber es gibt es eben im Netz.
Ich will den Namen auch nicht mehr hören. Damit muss zum Beispiel endlich mal Schluss sein, dass Leute irgendwelche Dinge sagen und wir dann irgendwie von manischer Sache, irgendwie wie bei Unfallberichterstattung, immer wieder auf diesen Namen hinweisen. Wir haben erwähnt, es gibt so einen Typen, der macht solche Sachen.
Genau.
Ja, und damit finde ich, muss gut sein. Wer sich dafür interessiert, kann den ja ergoogeln. Lieber wäre mir, der ergoogelt mich. Ja? Aber das.
Ne? Aber es ist in der Welt.
Ja, natürlich ist es in der Welt, weil es Mehrheiten in der Berichterstattung findet. Ich meine, das hat ja auch was zu tun mit unserer Medienkultur. Was wir zum Beispiel für ein Thema halten, was nach vorne gebracht werden muss. Und da wir in den Medien auch eine Ereigniskultur haben, die das Besondere nach vorne zieht, um es am nächsten Tag zu vergessen, das ist ja ein anderer Aktualitätsbegriff, haben wir natürlich Reklame für alle Leute, die irgendwie, ja, mit einem...
Ist es zu spitz, finde ich, Jürgen Becker, sozusagen die rechte Kabarettszene selber zum Thema von Kabarett zu machen? Oder gibt's das etwa schon?
Die rechte Szene ist immer Thema, auf jeden Fall. Aber das... Was wir hier diskutieren, ist ja eigentlich was anderes. Also es gibt ja diesen berühmten Spruch, wo man singt, da lass dich nieder, böse Menschen haben keine Lieder. Und er sagt, ist ja falsch. Faschisten haben auch Lieder. Ja. Nicht? Und genauso ist es mit Humor. Ne? Also man kann, wir hatten das so ein bisschen im Kopf, das Kabarett ist links, aber wir merken, nein, Humor haben die Rechten auch und die können den auch anwenden. Und da müssen wir uns jetzt mit auseinandersetzen. Und das muss man ernst nehmen und genau gucken, wie man das selber kontert.
Wenn ich so ein bisschen Strich unter unser Gespräch machen würde, würde ich sagen, ich greife Ihren Impuls auf vom linken Kabarett der Nachkriegszeit über gewisse Rechtsausreißer um die Jahrtausendwende. Sind wir jetzt in einer Situation, wo Kabarett ein Teil, jetzt werde ich sehr sonntäglich, Teil der wehrhaften Demokratie ist oder wird?
Ja, also ich verorte mich da und was andere machen, müssen Sie selber wissen.
Ich habe immer schon gedacht, dass wir so eine Art, jetzt nicht sagen wir mal von politischer Relevanz direkt sind, aber wir so eine Art Seismographen für gesellschaftliche Stimmungen sind. Und wer etwas darüber wissen will, kann sich an uns orientieren, ja.
Eine Komik ist immer auch systemstabilisierend, dafür war der Karneval ja auch gedacht. Dass, also im Sinne der Abfuhrfunktion nach Freud, dass die Leute einmal sich über alle schlapplachen dürfen und dann hält man sich immer wieder an die Regeln. Also der Regelbruch ist, der ist sozusagen zeitlich begrenzt, der wird festgelegt und dann ist das auch okay. Also das ist ja so eine Vereinbarung und das ist im Prinzip ja bei jedem Kabarettabend so. Da darf man auch mal provozieren, da darf man auch über die Stränge schlagen und die Leute haben die Möglichkeit auch ihre, ich sag jetzt mal einfach mal, Feindbilder zu verlachen und sagen, na gut, man kann es ja auch mal mit Humor nehmen, ist ja alles nicht so schlimm. Heute haben wir uns wieder kaputt gelacht über Baerbock, Scholz und Merz.
Ist wieder Karneval als Vorspiel zu Ostern, da wird der Tod verlacht.
Genau.
Rechtsfreundlich bitte, war Kabarett mal links. Ich danke sehr. Benjamin Eisenberg, Kabarettist aus Bottrop, Anker Zink, wohnhaft in Köln und Bonn, tritt regelmäßig auf, in diesen Wochen auch. Jürgen Becker, hinlänglich bekannt als Kabarettist und Autor und Regisseur aus Köln. Durch die Sendung führte Michael Köhler. Ich danke Ihnen sehr.